Der Riss geht durch der Welt, geht durch mich, ist benannt der Briefwechsel eben zwischen Theodor W., Wiesengrund, Adorno und Siegfried Krakauer, der jetzt bei Suhrkamp erschienen ist und die Briefe aus den Jahren 1923 bis 1966 dokumentiert. So ein Briefwechsel ist ja immer so eine seltsame Einblick in das private Leben von Leuten, von denen man zum Beispiel Essay-Sammlungen wie das Ornament der Masse gelesen haben könnte, in dem Fall von Krakauer, oder so ein schönes Buch wie Straßen in Berlin und anderswo mit den Feuilletons des Krakauers aus der Frankfurter Zeitung in den 20er Jahren oder eben von Theodor W. Adorno, der Bücher wie Die negative Dialektik oder mit Max Horkheimer zusammen Die Dialektik der Aufklärung geschrieben hat oder die Essaysammlung Minima, Mo also nicht Essaysammlung, die Aphorismensammlung Minima Moralia. Und dann plötzlich kriegt man so einen Briefwechsel. Mir war bekannt, dass Adorno und Krakauer früh befreundet waren. Adorno war noch ein Jugendlicher, war 15, als Krakauer ihn das erste Mal kennenlernte. Sie haben zusammen Kant und Nietzsche gelesen. Der erste Brief gibt ein seltsames Echo von dieser frühen Beziehung, die nämlich, und das ist das, was mich überrascht hat, und das habe ich auch bisher nirgendwo gelesen gehabt, offenbar erotisch anfing, denn dies macht der erste Brief vom 5. April 1923 deutlich. Zu dem Zeitpunkt war Adorno 20, Krakauer 34, und der Brief trägt oben drüber die sehr schöne, deutliche Aufforderung: Bitte allein lesen. Das werden wir jetzt nicht tun, sondern wir strahlen es an alle aus.
Mein lieber Teddy, mein lieber Freund. Heute Mittag kam ich an, ganz zerrissen verhüllt. Nun will ich gleich schreiben. Ich fühle in diesen beiden Tagen wieder eine solch quälende Liebe zu dir, dass es mir jetzt so vorkommt, als könnte ich allein gar nicht bestehen. Das Dasein ist mir schal, so abgetrennt von dir. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Sagen muss ich dir noch, dass dein Bericht von deinem Verhältnis zu Gretel mich doch tief schmerzte. Nicht, dass du es hattest, nur, dass du so lange neben mir hergingst, ohne dass ich es wusste. Natürlich, dies soll kein Vorwurf sein, da Diskretion ja etwas gilt. Aber die Tatsache, dass es so war, ist doch schwer zu ertragen. Lieber Teddy, vernichte möglichst den Brief. Kein Wort jedenfalls davon. Das ist ein Geheimnis. Wer dürfte mich so in meiner wahren Gestalt sehen? Herr Riegel sprach ich heute kurz. Simon soll zurück sein. Forel macht in 14 Tagen den Doktor und geht dann vielleicht als Vollredakteur an die Voss. Das ist Karriere. Denke dir, von Rosenzweig lag eine Karte da, in der er seine Freude über meinen schönen Aufsatz ausdrückt. Ist das nicht groß und gütig? Sonst übrigens keinerlei Zeichen. Herr Riegel versteht die Geschichtsarbeit, die Zeitkritik, das Vorprinzipielle und findet das schreibenswert. Leo ist heute im Taunus, Erich mit ihm. Ich bin ganz verloren, wie ein Kind, das von der Nabelschnur grad abgezwackt ist. Was soll ich anfangen im Leben? Bist du mein Freund? Oh, ich kann weinen, Teddy. Ich habe sehr oft geweint. Der Riss der Welt ging auch durch mich, gerade durch mich. Deine Tante schrieb mir etwas, vielleicht als Dialog im Anschluss an das Lied von der Erde. Lebe wohl, Teddy, lieber Teddy Friedel.
Ja, der Friedel Krakauer, das ist Teddy, haben alle Freunde Theodor W. Adornos ihn genannt. Das ist schon ein außerordentlicher Brief, der tatsächlich in dieser Intensität, in diesem Schmerz, den Krakauer augenscheinlich erlebt hat, in der Trennung von Adorno, die augenscheinlich, so lässt sich zumindest rekonstruieren, durch Adornos beginnende Liebe zu Gretel Karplus entsteht, die er Jahre später dann ehelicht. Das ist aber dazwischen passiert noch einiges andere. Zugleich, also, dann sieht man, Krakauer involviert mit vielen Leuten. Der Leo, den wir eben gehört haben, das ist der Leo Löwenthal, seines Zeichens auch Mitglied des Instituts für Sozialforschung, das damals schon gegründet wurde. Das ist der Kontext, in dem die beide mehr oder weniger sich aufhalten. Zur Voschen geht einer, das ist eine der großen Zeitungen. Adorno schreibt, das ist Karriere, da was ganz interessant ist, weil tatsächlich er selber dann später Karriere macht. Aber zugleich ist dieser Satz ein Riss, der Riss der Welt geht auch durch mich, was ich nicht gewusst hätte. Und jeder Brief wird hier natürlich freundlicherweise kommentiert, alle Namen werden mitgeteilt, ist in diesem Fall ein Heine-Zitat.
Ach, teurer Leser, wenn du über jene Zerrissenheit klagen willst, so beklage lieber, dass die Welt selbst mitten entzwei gerissen ist. Denn da das Herz des Dichters der Mittelpunkt der Welt ist, so musste es wohl in jetziger Zeit jämmerlich zerrissen werden. Wer von seinem Herzen rühmt, es sei ganz geblieben, der gesteht nur, dass es ein prosaisches, weit abgelegenes Winkelherz hat. Durch das meinige ging aber der große Weltriss, und eben deswegen weiß ich, dass die großen Götter mich vor vielen anderen hochbegnadigt und des Dichtermartyriums würdig erachtet haben.
Ja, was das demonstriert, ist erstmal, dass jemand wie Krakauer noch in einem Brief, der augenscheinlich von einer eigenen Rührung spricht, aber das literarische Zitat, das trotzdem er sich nicht verkneifen kann, und das, ich fand es ganz hübsch, dass es auch zum Titel dieser Ausgabe geworden ist, nochmal eigentlich auch deutlich wird, okay, hier geht es nochmal um was anderes, hier wird nochmal eine Form von Intellektualität erzählt, die dann durch den Nationalsozialismus zerstört und vernichtet wurde. Es ist, man kann hier nochmal feststellen, wenn man in Erinnerung an Hannah Arendts Aufsatz über Walter Benjamin, in dem sie im Prinzip eine Physiognomie dieser Szene im Ganzen gibt, dass tatsächlich wir es mit Leuten zu tun haben, die erstmal aus dem Bürgertum kommen, sehr aus relativ gesicherten Verhältnissen, wobei da noch ein großer Unterschied ist zwischen Krakauer und Adorno, denn Adorno hat tatsächlich, wird von seinem Elternhaus, weil ich das verstanden habe, finanziert. Krakauer muss sehr früh für sein für seine eigene Arbeit eben Lohnarbeit machen bei der Frankfurter Zeitung als Redakteur, versucht in dieser Situation sich eher dann tatsächlich immer noch was abzuzwacken und seine eigene Arbeit voranzubringen.
Zu diesem Zitat allerdings muss man nochmal, das müssen wir noch vielleicht ein bisschen besser kontextualisieren als die Herausgeber, ich weiß nicht, ich kenne den ganzen Kontext dieser Kommentars nicht, aber der Witz ist schon bei Heine, dass Heine das quasi schon einen anderen Autor zitiert, nämlich Lord Byron. Also man spricht von der Byronschen Zerrissenheit der damaligen Zeit, und man hat damals Heine schon vorgeworfen, indem dieser dem er das Wort von dem Riss und das an dieser sehr markanten Stelle dann dieser direkten Leseransprache aufnimmt, dass er sich damals so ein bisschen als der Byron Deutschlands gerieren wolle. Für den Kontext dieses Briefwechsels ist nicht ganz unspannend, finde ich hingegen viel mehr, als dass nicht nur dort mit Bildungsgütern geklimpert wird, sondern dass dieses Zitat von der Zerrissenheit dem Heine durchaus von einem seiner schärfsten Kritiker und Gegner vorgeworfen wurde, nämlich von dem Grafen Platen, den Heine wiederum bei seiner eigenen Homosexualität packte, während Platen dann auch durchaus in Anspielung auf dieses Byron-Zitat von der Zerrissenheit der deutsch-jüdischen Seele bei Heine spricht. Und das ist sozusagen, deshalb wird dieser Begriff der Zerrissenheit eben nicht nur zu einer Schmerzmetapher, sondern auch durch eine Schmerzmetapher bei Byron, einer Liebesschmerzmetapher, sondern gerade bei den deutschen Juden zu einer Zerrissenheit der deutschen und der christlichen, der Tradition und der jüdischen, der eigenen jüdischen Identität und Seele. Also hier steckt durchaus noch das so ein oder andere Subtext drin, den er dahinter verbirgt. Also das Klingeln mit dem Bildungsgut ist tatsächlich hier noch in verschiedener Weise aufgeladen.
Der Kommentar ist ja tatsächlich, das Problem genau des Kommentars ist dabei benannt. Ein Kommentar kann natürlich nicht eine wirkliche Interpretation leisten, aber zum anderen hatte ich den Eindruck, dass im Laufe der 700 Seiten, die dieser Briefwechsel umfasst, er gegen Ende so ein bisschen flusiger wird, also nicht wirklich jede, also nochmal zur erläuternde Sache erläutert wird. Und oft genug ist es aber auch so, dass sie tatsächlich, also es ist schon eine unglaubliche Arbeit, die sie sich gemacht haben, weil sie tatsächlich versucht haben, eben jedes Zitat überhaupt erstmal nachzuweisen und damit zugänglich zu machen. Also ich hätte dieses Zitat eben gar nicht erkannt als Zitat, sondern hätte es eben als so Herzschmerz-Lyrik begriffen. Da verzieht natürlich der Kollege sofort den Mund. Genau, aber das ist, wie gesagt, was ich dann auch interessant fand, dass überhaupt diese homosexuelle Beziehung tatsächlich von beiden dann auch später nicht mehr wirklich thematisiert wird. Es geht aber in den Briefen, und das ist durchaus nicht immer interessant zu lesen, sehr stark darum, wie jetzt der Ton des Briefes davor war und was... Also, man merkt so, die beiden bedeuten sich sehr viel, aber müssen irgendwie damit zurechtkommen, dass sich ihr Verhältnis verändert. Adorno geht ja nach Wien und lernt bei Alban Berg Komposition, lernt dort auch Schönberg kennen, etabliert sich ist zu viel gesagt, aber macht sich bekannt, und merkt, kommt aber auch nicht so zurecht, dass man jetzt sagen würde, naja, dass die Komponistenlaufbahn ist die seine. Es ist dann interessanterweise so, dass sie 1924 so auf der Höhe der Inflation, die beide radikalisiert auf jeden Fall, das gilt eigentlich für alle, diesen ganzen Kreis, dass man 24 nochmal merkt, nach der Revolution 19 hier mit dieser Welt ist das nicht in Ordnung und tatsächlich sich eben eher dem marxistischen Denken auch zuwenden. Das ist wieder, die kämpfen sozusagen so ein bisschen um ihr Verhältnis, reisen 1924 zusammen nach Italien. Das wird mit vielen Briefen arrangiert. Ein großer Nachteil der gesamten Sammlung ist, dass ein Großteil der Briefe verloren gegangen ist. Das heißt, anders als bei so richtigen Briefwechseln, wo klar ist, der eine schreibt, der andere schreibt, und man tatsächlich von den Briefen das wechseln kann, kann man die Briefe hier zum Teil immer nur so rekonstruieren. Ich sag mal so, fast jeder zweite Brief fehlt in der ersten Phase und auch in den folgenden Jahren sind immer wieder entscheidende Briefe nicht da. Und dadurch wird, finde ich persönlich, so ein bisschen der Wert dieses Wechsels geschmälert, weil tatsächlich sich bestimmte Diskussionsbögen einfach nicht rekonstruieren lassen. Es hat was sehr Fragmentarisches. Aber dieses Fragmentarische kommt natürlich daher, dass die beiden verfolgt wurden, beide Deutschland 1933 bzw. 1934 verlassen mussten. Sie reisen nach Positano 1924, um das kurz zu sagen, worüber Krakauer dann den wunderbaren Text Felsenwahn in Positano schreibt, den ich an dieser Stelle nur empfehlen möchte. Wir haben nur noch eine halbe Stunde und das ist noch einiges, einige Briefe sind noch zu lesen. Interessant, ich erwähne das auch nur, weil sie diese Reise so unglaublich kompliziert arrangieren und dann später, also nach dem Krieg, sich zwar noch häufiger sehen, aber immer nur einen Abend, höchstens zwei, wenn Krakauer aus den USA für den Sommer zum Urlaub nach Europa kommt. Und das, obwohl sie beide zum Beispiel in der Schweiz Urlaub machen, treffen sich kaum noch. Und für die Gründe, auf die wollen wir jetzt ein bisschen rekonstruieren. Denn diese Abkühlung kennt mehrere Stufen. Zum einen etabliert sich Adorno, er wird, lassen die Briefe erkennen, langsam erwachsen. Dabei lesen wir zum Teil Briefe und das hat mich einfach überrascht, deshalb möchte ich das hier kurz dokumentieren. Da sind wunderliche Grillen, die gleichwohl eben schon von großer Reflektiertheit zeugen, einer Reflektiertheit, die eben ganz Adornos Werk kennzeichnen. Adorno deutet am Anfang erst so ein Problem, ein persönliches Problem an.
Wien, 19. Mai 1925. Was mir geschehen ist, kann ich dir in einem Briefe nicht erzählen, obwohl es von sehr simplen äußeren Begebenheiten ausging und auch äußerlich wie ein absurder Roman sich anlässt, in denen auf die seltsamste Weise lebende und tote Menschen, solche, die mir ganz nah und solche, die ich nur aus Büchern, Zeitungen kenne, hineingezogen sind. Ich kann dir deshalb nicht davon schreiben, weil mich eine bestimmte Scham daran hindert, aus furchtbaren, unfassbaren Verkettungen fremden Schicksal, in das ich blind nun hineingezogen ward, einen richtigen Roman zu machen, der sich von einem peruzischen nur dadurch unterscheidet, dass ihm der Schlüssel fehlt. Nur so viel heute. Es handelt sich um ein vergangenes, nicht um gegenwärtiges, das mich überfiel. Um die arme Gretel, für deren Krankheit mich plötzlich die Verantwortung zu treffen schien. Halte mich nicht für verrückt oder verfolgungswahnsinnig, obwohl ich selbst erst meinte, es zu sein, bis ich nach Wochen zu mir kam. Nun, ich atmen kann, bist du der Erste, zu dem ich rede. Ich lebe, ich werde weiterleben und hungern nach einem Zeichen von dir.
Da kann man, ich habe, als ich es gelesen habe, gedacht, ah ja, okay, was ist denn da jetzt passiert? Also man soll ihn nicht für verfolgungswahnsinnig halten, wie man der später ja eine sehr elaborierte Theorie der Paranoia nach Freud entwickelt hat. Überraschend. Es ist eine seltsame Geschichte, die gleichwohl von Adornos Jugendlichkeit zeugt.
Wien, 26. Mai, Dienstag früh. Um dir verständlich zu machen, was geschah, muss ich dich daran erinnern, dass Gretel eine Freundin hatte, eine Wienerin, die sie leidenschaftlich liebte. Diese Freundin war im Sommer 1921, als ich in Sölden mich aufhielt, in Aussee. Gretel bat mich, sie dort zu besuchen, und das geschah jedoch nicht, da Alfons nicht wollte. 14 Tage später hat dort Adrienne sich getötet, und ihr Tod war der letzte Anlass zum Ausbruch von Gretels Krankheit, die einerseits mir die Schuld an dem Selbstmord zuschob, weil ich nicht rechtzeitig zu ihr kam, andererseits sich, damals schon Herbst 21, einredete, Adrienne sei gar nicht tot, sondern lebe geheim und habe mit mir sich verschworen. Das Schicksal jenes Mädchens hat mich seitdem nicht losgelassen, und einen literarischen Niederschlag kennst du. Nachdem mir nun 14 Tage lang hier ihr Name, dieser seltene französische Name, von allen Plakaten entgegenstarrte, begab sich Folgendes. Todmüde von der Arbeit und furchtbar traurig ging ich spätabends noch ziellos durch die Stadt, ohne irgendetwas zu wollen. Als ich mich endlich auf den Heimweg machte, tat ich noch einen Blick in das Grabencafé und setzte mich zu einem Mädchen, das mir gefiel, so einem Wiener Zwischengeschöpf, aber mehr unter schon als zwischen. Als wir das Hotel verließen, nahm ich sie nochmals mit ins Café, mit ihr zu reden, weil es so einsam war. Im Gespräch zeigte sich nach 3 Minuten, dass jenes Mädchen im Sommer 21 in Aussee nicht nur weilte, sondern unmittelbare Zeugin von Adriens Tod war, deren Namen sie wusste und die sie mir, genau wie Gretel, beschrieb. Am nächsten Tag hörte ich von Berg, Adrienne habe mit dem Werfel ein Verhältnis gehabt. Er wüsste es noch von der Eifersucht der Alma Mahler her. Ich brauche dir nicht zu sagen, was diese abenteuerlichen Verkettungen für mich bedeuten. Der Plan, nach Aussee zu gehen, stammt natürlich daher. Ich kam mir wochenlang verfolgt vor, in einem ganz buchstäblichen Sinn. Dass es mir widerstrebte, dir von diesen unverständlichen und verhängnisvollen äußerlichen Dingen zu schreiben, die, aus der seelischen Kontinuität gelöst, wie ein Film anmuten, hältst du vielleicht nun nicht mehr für einen Vorwand. Es ist unmöglich, aus dem Bericht der Tatsachen und ohne leibhaftige Gegenwart etwas von dem Sinn alles dessen zu fühlen, den es immer bekommt. Und nun die Scheu vor dem notwendigen Missverständnis schloss mich zu. Und nur die Scheu vor dem notwendigen Missverständnis schloss mich zu. Nun rede ich auf die Gefahr hin, selber von dir für wahnsinnig oder einen theologischen Verräter gehalten zu werden, obwohl ich beides, glaube mir, nicht bin.
Mein Kollege hat mehrfach das Gesicht verzogen, besonders bei der Stelle, wo Adorno im Prinzip indirekt erzählt, dass er mit einer Prostituierten beisammen ist, was Adorno ja gar nicht genau schreibt, sondern er schreibt einfach nur, als wir das Hotel verließen, wo aber völlig klar ist, dass dieses Zwischengeschöpf eben niemand anderes als eine Prostituierte, mit der eben dann dieses seltsame Gespräch findet. Das Ganze hat wirklich eine merkwürdige Verkettung, wo man denkt, naja, eigentlich ist es so eine Geschichte, wo es, dass der Name Adrienne auf irgendwelchen Plakaten in Wien steht, was kann das bedeuten? Also hier ist jemand sehr jugendlich, dem tatsächlich aufgrund seiner Unsicherheit plötzlich Zeichen begegnen und natürlich offenbar mit einer merkwürdigen Verbindung, weil er eben an dem Wahnsinn dieser Gretel, das ist eine andere als Gretel K+, sich verantwortlich fühlt. Ein merkwürdiges Dokument, das ich aber gleichwohl, ist das natürlich das, was ich seltsam finde an solchen Briefen, ist natürlich, dass man in dieses Privatleben schaut und tatsächlich damit so Sachen weiß, die man eigentlich vielleicht doch gar nicht wissen wollte. So. Es geht in den Briefen, das hat mich erstaunt, eben hauptsächlich um Persönliches und viel um Geschäftliches, also wer da gerade mit wem wie verhandelt und was geklappt hat, was nicht geklappt hat, was sie jeweils geschrieben haben. Es geht wenig um das Zeitgeschehen, das hat mich eigentlich überrascht. Und wo es dann mal darum geht, irrt Adorno erstaunlich. Also so schreibt er zum Beispiel am 15. April 1933 an Krakauer, der schon nach Paris geflohen ist. Die Nazis sind seit wenigen Monaten an der Macht. Krakauer wurde von der Frankfurter Zeitung rausgeworfen. Eine Rezension über Adornos Habilitation, über Kierkegaard wird nicht mehr erscheinen. Im Prinzip ist klar, dass Krakauer als eben linker Autor keine Chance hat. Später werden auch seine Bücher verbrannt. Also am 15. April, ich bin mir nicht sicher, ob nicht am 15. April auch schon die ersten Bücherverbrennungen waren. Das habe ich nicht nochmal nachgeschaut. Also Krakau steht auf der Liste mit Heine zusammen, Bücher, die eben verbrannt werden. Adorno schreibt zu diesem Zeitpunkt:
Im Übrigen ist mein Instinkt für dich der nach Deutschland zurückkommen. Es herrscht völlige Ruhe und Ordnung. Ich glaube, die Verhältnisse werden sich konsolidieren. Deine Verleger sind hier. Hier kannst du mit ihnen einig werden und zugleich noch hinzuverdienen, was allein deshalb nicht schwer sein dürfte, weil es so wenig Filmsachverständige gibt. Auch ein übereilter und kostspieliger Umzug schiene mir bedenklich. Gretel denkt ebenso. Natürlich ist es schwer zu raten, aber vielleicht ist es dir doch nicht unwichtig, meine Beurteilung zu hören, da ich ja mitten in den Ereignissen stehe.
Ja, dieses mitten in den Ereignissen stehen führt eben nicht dazu. Adorno geht 34 nach Oxford, habilitiert da noch einmal. Das Verhältnis ist zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Ecke distanzierter. Man darf nicht vergessen, Krakauer hat sich nie habilitiert. Er hat seinen Doktor gemacht, hat erst Architektur studiert, ist Soziologe, hat im Übrigen, wusste ich auch gar nicht, das habe ich auch erst nochmal nachgelesen, bei Georg Simmel eben dann auch promoviert. Ich weiß gar nicht, ob er bei ihm promoviert hat, auf jeden Fall ihn kennengelernt und auch bei ihm studiert. Flieht eben nach Paris und weiß im Prinzip die nächsten 10 Jahre kaum, wovon er leben soll. Währenddessen eben im Wintersemester 33 Adornos Tätigkeit in ich glaube es ist in Berlin, aber ich bin in Frankfurt als Professor endet und dann tatsächlich aber in Oxford eigentlich ganz gut unterkommt und in dieser Zeit auch engeres Mitglied des Instituts für Sozialforschung wird, das von Max Horkheimer und Friedrich Pollock existiert. Das lebt von Spekulationen, die Pollock macht und dann auch Geld über ist. Man kann dann in den Briefen oft lesen, dass dann dummerweise die Börsenkurse in die Tiefe gehen und dadurch das Institut viel Geld verdient und nicht mehr so viel Geld hat, um seine Autorinnen und Autoren zu finanzieren. Das sind hauptsächlich Autoren. Krakauer und Walter Benjamin versuchen beide in der Zeit für das Institut zu arbeiten, weil es für sie als Exilautoren erstmal eine der Möglichkeiten ist. Krakauer und Benjamin hängen ganz schön viel in Paris zusammen. Was sicher auch Einfluss auf Krakau hat, der nämlich dann im Pariser Exil 1937 ein Buch über die Ästhetik von Jack Offenbach veröffentlicht. Er nennt es Jack Offenbach, eine Gesellschaftsbiografie. Das Buch wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Krakau behauptet, er hätte wenig an den Tantiemen verdient. Das Harte ist eben, dass das Krakauer tatsächlich in der Situation, wo er ziemlich arm in Paris lebt, dieses Buch eben veröffentlicht. Und Benjamin konnte ganz schön angefasst sein, weil es immerhin aus dem Bereich, an dem Benjamin zu dem Zeitpunkt schon über 10 Jahre arbeitet, was macht. Andererseits überschneidet es sich jetzt auch gerade mit dem Benjaminschen Projekt kaum. Es geht genau um Jack Offenbach, den großen Operettenkomponisten, anhand dessen Entwicklung eben Krakauer versucht, ein Bild der französischen Gesellschaft zu zeigen. Wie gesagt, das Buch wird ausgesprochen populär. Er selbst ist weiterhin in einer prekären Situation. Und in dieser Situation enthält sich Adorno nicht der Kritik, einer Kritik, die sehr kleinteilig ist und dem längst nicht das Niveau der Auseinandersetzung mit Benjamin erreicht. Das vielleicht nochmal als Klammer. Benjamin, der in einer ähnlich beschissenen Situation ist wie Krakauer, muss unter einem bestimmten Artikel mehrfach schreiben, weil das Institut für Sozialforschung mit denen noch nicht zufrieden ist. Und obwohl sie nun wirklich nicht sehr gut zahlen, wird dann eben das von Oxford wahlweise New York einfach zurückgeschickt mit so einem, na, dann musst du nochmal ran. Am 13. Mai 1937, also kurz nach Erscheinen des Offenbach, schreibt Adorno an seinen Freund Krakauer.
Wie ist es nun mit der Enthaltsamkeit in der Konstruktion des Buches bestellt? Sein Anspruch ist der einer Gesellschaftsbiografie. Damit kann doch wohl nur gemeint sein, dass das Werk Offenbachs und seine Geschichte untersucht wird im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Geschichte der Epoche. Soll wirklich die Epoche im Werk auskonstruiert werden, so kann das doch nur geschehen, wo beide wahrhaft sich ineinander verschränken, nämlich in der musikalischen Gestalt, genauer der technischen Analyse. Auf die verzichten heißt nicht weniger als Analogien oder vage Relationen anstatt der bündigen Bestimmung setzen. Nun weiß ich wohl, wie schwer es ist, eine technologische Analyse gesellschaftlich zum Sprechen zu bringen. Trotzdem wäre bei Offenbach die Verfahrensweise genau vorgezeichnet. Es würde sich darum handeln, im Werke Offenbachs die Dialektik von kompositorischer Produktivität und Banalität aufzuweisen, die Grenzlinie zwischen Banalen zum Banalen zu dechiffrieren, die Technik der Skizze, die du gelegentlich streifst, wirklich genau zu verfolgen. Nichts von all dem geschieht. Die Musik wird in der allgemeinsten Weise charakterisiert und oft in einer Trivialität, die erschreckend macht. Wenn mit Mozart verglichen wird, wobei das allerkonventionellste Mozart-Bild vorausgesetzt bleibt. Oder wenn du die Musik mit so unverbindlichen Metaphern wie der des Luftgeistes überspinnst. Was von den Werken gesagt wird, bezieht sich im Grunde bloß auf die Texte. Der tiefbürgerliche Charakter dieser Konzeption liegt in der Abstraktheit, mit der Individuum und Gesellschaft einander entgegengesetzt sind. Als sei das Individuum autonom und trete in eine nur äußerliche Beziehung zu seiner Zeit, von der es im tiefsten unabhängig sei. Die Aufgabe einer Gesellschaftsbiografie, wenn ich den mir wenig angenehmen Ausdruck aufnehmen soll, wäre gewesen, den Sozialcharakter der Musik Offenbachs selber zu bestimmen. Du nimmst Offenbach als Repräsentanten der Gesellschaft oder wenigstens zur Hälfte so, und dann bist du mit ihm einverstanden? Bist du es dann nicht mit der Gesellschaft? Mit unserer im phantasmagorischen Spiegel der Seinen? Du bist es. Und das ist es, warum in diesem Buch alles, auch die fruchtbaren Ansätze, wie vom Unglück verfolgt erscheint.
Hier kündigt sich eine ganz entscheidende Differenz zwischen Adorno und Krakauer an. Ich habe jetzt die ganzen Stellen nicht zitiert, in dem im Prinzip Adorno Formulierung für Formulierung nachweist, dass Krakauer sein literarisches Niveau nicht hält und sagt immer, ich mache das ja in deinem Sinne. Aber der Hauptvorwurf ist im Prinzip einer, der sagt, oh, du bist überhaupt nicht so musikalisch gebildet wie ich, du bist kein Musiksoziologe und warum hast du jetzt bitteschön keine musiksoziologische Arbeit geschrieben? Man kann sich vorstellen, dass Krakauer, der tatsächlich sehr hohen Anspruch an sich und seine Arbeit hatte, missverstanden fühlte. Wir haben den Jacques Offenbach mal hier in der Leselampe besprochen, das ist auch unter www.freier-radius.net nachzuhören. Ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, aber wenn ihr das Stichwort Krakauer eingibt, müsste es eigentlich erscheinen oder eben Offenbach. Also in diesem Buch ist eine der besten ästhetischen Pointierungen, die ich kenne, nämlich die Gegenüberstellung von Wagner und Offenbach. Das kann ich jeder und jedem ans Herz legen, sich nochmal anzuschauen. Und alleine deshalb lohnt sich das, als ich das Buch gelesen habe, war ich immer so, was haben die eigentlich, was war eigentlich da die Kritik? Die haben, also jemand wie Adorno hat genau diese Stellen offenbar nicht wertgeschätzt. Krakauer antwortet, wie auch immer, am 25. Mai 1937, also nicht nur 12 Tage später, an Adorno.
Ich nenne deine Kritik töricht, weil sie aufgrund einer fixen, mir gewiss vertrauten Einstellung die materiellen Gehalte meines Buchs teils verfälscht, teils übersieht. Der Begriff der Wirklichkeit ist bei mir kein schlecht abstrakter, sondern ein konkret begrenzter, wohldefinierter. Er meint, das tritt explizit hervor, die bürgerliche Republik, die nachdem sie 1850-51 panischartig preisgegeben worden war, schon nach knapp 10 Jahren wieder durchschlug. Bereits die Zweite Republik war aber ein ausgezeichnetes Instrument der Klassenherrschaft und um das bestehende ökonomische System angemessen zu repräsentieren, hätte es, wie es wie erst recht die Dritte Republik zeigt, des Zweiten Kaiserreichs keineswegs bedurft. Aus der historischen Analyse ergibt sich, dass das Zweite Kaiserreich tatsächlich eine aus Angst und Flucht entstandene Farce war. So bezeichnet Wirklichkeit legitimerweise bei mir die geschichtlich fällige Republik und aus diesem Ansatz wiederum kommt folgerichtig der auf das Zweite Kaiserreich hinzielende Begriff der Phantasmagorie, der an den gesellschaftlichen Verhältnissen seine exakte Entsprechung hat und nicht, wie du unterstellst, die Übernahme einer, mir übrigens unbekannten Prägung Benjamins ist. Wenn es um Prioritätsansprüche ginge, hätte ich gerade auf Phantasmagorie ein altverbrieftes Anrecht. Blindwütig, wie du jene zwei Hauptbegriffe verkennst, schiebst du ferner die Tatsache beiseite, dass ich die Finanzspekulation ausdrücklich der Wirklichkeit zurechne und behauptest, dieser Tatsache entgegen, sie sei von mir als Bestandstück der Phantasmagorie gekennzeichnet. Hast du gründlich gelesen, so hatte ich offenbar eine noch gründlichere Befangenheit daran gehindert, das Gelesene zu erfassen. Ich kann mir eine solche Verblendung nur als die Wirkung unkontrollierter Reaktionen erklären, die ihrerseits durch den Umstand hervorgerufen sein mögen, dass meine Darstellung der Epochen nicht von den dir geläufigen Kategorien her erfolgt. Nichts aber wäre verkehrter gewesen, als mit diesen Kategorien zu operieren, denn dadurch allein, dass ich von der bürgerlichen Republik ausgehe, ein methodischer Ausgang, der sich nirgends abschlusshaft gebärdet oder gar die marxistische Basis verschleiert, kann ich das anti-innerbürgerliche Material adäquat und unverzerrt bearbeiten. Von den Marx'schen Abhandlungen zur französischen Zeitgeschichte führt kein Weg zu den durch meinen Gegenstand geforderten Differenzierungen. Dass du aus meinem bewusst in der Immanenz der bürgerlichen Gesellschaft bleibenden Verfahren schließen zu können glaubst, ich sei mit der betreffenden Gesellschaft einverstanden, macht deine Torheit nur völlig manifest und diskreditiert nachträglich noch einmal deine Kritik.
Er wird nicht starken Worten gespart. Ich persönlich finde es wirklich es zeigt erstmal eine entscheidende Differenz, die zwischen Adorno und Krakauer von diesem Punkt an auch nicht mehr geschlichtet wird, die über die Jahre eher sich vertieft. Das, was Krakauer Adorno hier vorwirft, ist natürlich Dogmatismus. Das ist genau Erfolge einem marxistischen Dogma, das eben im Institut für Sozialforschung generiert werde, er aber nicht teilt. Das Tragische daran ist, dass sich in den 20er Jahren eigentlich einig sind, dass beide versuchen, in bestimmten marxistischen Figuren zu denken und tatsächlich eine bestimmte materialistische Analyse zu machen oder eine Analyse des historischen Materials. Und während Krakauer eigentlich glaubt, konsequent an diesem Projekt weiterzuarbeiten, sieht ihn sozusagen Adorno davon abfallen. Krakauer untersucht die Dinge selbst, würde er mal sagen, er hält sich im Prinzip an einer historischen Ontologie fest, und folgt darin gerade nicht einer hegelschen Dialektik. Und das ist eigentlich eine der großen Pointen, aber weshalb ich ja persönlich Krakauer auch immer vorziehe, weil der tatsächlich viel stärker am Phänomen wenn man so möchte, dran ist und das versucht zu systematisieren und eben gerade nicht immer gleich glaubt, dass das in dialektischen Prozessen, die Welt sozusagen in dialektischen Prozessen sich erfassen lässt. Ganz anders, und das wird auch zum Teil sehr humorvoll in manchen Briefen abgehandelt, wo dann Krakauer nur so anmerkt, du weißt ja, dass ich mit dem Hegel nicht viel anfangen kann und ich weiß auch, dass der Hegel für dich ganz, ganz, ganz wichtig ist. Da sind sie aber dann auch schon ein bisschen entspannter. Was hier nämlich in dieser Zeit auf dem Spiel steht, ist, was Krakauer für das Institut für Sozialforschung arbeiten kann, sprich, wie er sich im Exil überhaupt finanzieren könnte. Ich finde persönlich, also wenn man das nochmal zuspitzen wollte, wenn Adorno versucht eigentlich das Nicht-Identische der Dinge, das ist ja eigentlich so einer der Hauptpunkte bei Adorno, mit seiner negativen Dialektik zu fassen, dann könnte man sagen, dass Krakauer dagegen versucht, im Material der Dinge selbst mit aus diesen Dingen abgeleiteten Kategorien diese zu kritisieren. Und das ist genau nicht eben dialektisch, sondern tatsächlich schwer zu sagen, also in welcher Art von dichten Beschreibungen, wo die Sprache selber auch als Material immer sichtbar wird. Das lässt sich auf jeden Fall nicht vereinen. Adorno sieht eben im Krakauer einen Einverstandenen mit diesem Phänomen, weil er eben keiner dialektischen Kritik folgt, weil er sozusagen die Negation nicht kennt. Demgegenüber vermutet eben Krakauer, dass Adorno durch das dialektische Dogma im Prinzip nicht mehr an die Phänomene rankommt. Diese Differenz wird sich bis zum Lebensende Krakauers, der ist am 26. November 1966 gestorben, und zwar einen Tag nach dem Erscheinen der negativen Dialektik, was Adornos methodisches Hauptwerk ist. Diese Differenz wird sich ihm bis dahin nicht mehr beilegen lassen. Horkheimer formuliert es einmal so trocken, dass sich ihr Kreis, also das Institut der Sozialforschung, oftmals nicht erweitern lässt. Adorno formuliert in einem Memorandum über Krakauers Auftragsarbeit für das Institut für Sozialforschung bei Masse und Propaganda folgendes, und interessanterweise ist dieses bisher nicht veröffentlicht, wir müssen noch auf die Veröffentlichung des zweiten Bandes der Krakauer Werke warten. Aber wir hören, Adornos Diktum ist schon jetzt in dem Briefwechsel Adorno-Horkheimer veröffentlicht.
Die Arbeit ist weder von eigentlich theoretischem Wert, noch ist sie im empirischen Material zureichend fundiert, drückt aber zuweilen in literarisch höchst brauchbaren Formulierungen bestimmte Erfahrungen und Beobachtungen aus, die über die outsiderhafte Position des Autors hinaus Geltung besitzen. Zitat Ende. Eine stellenweise, Zitat, Abneigung gegen die marxistische Methode, Zitat Ende, entspringe, Zitat, individualistischen Reservaten, wo sich Krakauer auf Thesen von Horkheimer beruft. Verkehrt er sie dem Sinn nach geradezu in ihr Gegenteil.
Ja, und damit, ich glaube, ich hatte jetzt noch einige andere Zitate, das ist sozusagen die Hauptdifferenz. Und wir nehmen, also ich meine, das Erstaunliche ist, einerseits wirft Adorno Krakauer das Einverstandene vor, andererseits wird er hier als outsiderhaft gekennzeichnet. Und da fragt man sich schon, wie das zusammenkommt. Ist es dann, das möchte ich nochmal, das kann man nicht oft genug erzählen, Krakauer im Pariser Exil muss irgendwann nach Marseille fliehen, weil bekanntlich die Nazis Frankreich erobern. Krakauer hat große Schwierigkeiten, aus Marseille rauszukommen. Beginnt er, einer der größten Filmkritiker der Weimarer Republik, ein Filmbuch zu planen. Adorno bemüht sich unter anderem, aber ausschlaggebender, zumindest lässt das sich aus dem Briefwechsel Löwenthal Krakauer gegenlesen, dass Krakauer nach New York kommen kann. Das dauert nicht weniger als 3,5 Jahre. Es gibt einen Herrn Shapiro, der gerne möchte, dass Krakauer die Filmbestände des Museum of Modern Art sichtet und ein Buch daraus macht. Das klappt letztlich. Das wird das Buch von Caligari zu Hitler. Ein Standardwerk der Filmliteratur, das auch bis heute, finde ich, interessant zu lesen ist, in Deutschland erst sehr gekürzt und entstellend bei Rowohlt veröffentlicht, inzwischen eben auch vernünftig zu lesen. Krakauer ist dann in den USA und anders als Adorno, der nach dem Krieg dann nach Deutschland zurückkehrt, außerordentlicher Professor wird und eine große Wirkung in der Bundesrepublik Deutschland entfaltet, bleibt Krakauer in den USA, fängt an auf Englisch zu schreiben, eine Sache, die Adorno ihm natürlich auch vorwirft, weil man im Englischen überhaupt keine vernünftigen Gedanken fassen kann. Das sieht Krakauer nicht so. Andererseits ist der Hauptgrund, also ich glaube schon, dass auch Krakauers Familie, also eine der Tatsachen, dass Krakauers Großteil von Krakauers Familie von den Nazis umgebracht wurde, durchaus dazu führt, dass er nicht so begeistert ist, nach Deutschland zurückzukehren. Er hat auch Arbeit. Krakauer stirbt mit, ich glaube, 77 Jahren, das habe ich jetzt nicht genau nachgeschaut. Und es muss aber bis zu seinem Tod arbeiten, hat so Auftragsarbeiten als Soziologe, hat unter anderem für Voice of America gearbeitet, deren Rundfunksendungen ausgewertet. Und wie gesagt, sie kommen im Prinzip, das Verhältnis wird dann nach dem Krieg freundlich, aber distanziert. Ich meine, sie kennen sich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt fast 50 Jahre und nehmen sich dann das auch nicht mehr so übel. Es gibt dann eine Notiz, die netterweise im Kommentar aufgenommen ist, von Krakauer über ein Gespräch, das die beiden geführt haben, in dem er nochmal sagt, dass Adornos Eigenschaft, wie Benjamin schon festgestellt hat, ist, dass er Gedanken nimmt, verdaut und dann als seine eigenen darstellt, wo klar ist, dass sowohl Benjamin als auch Krakauer schon eine gewisse Distanz zu Adorno hatten, bei aller Freundschaft und auch bei allen Gemeinsamkeiten, die sie natürlich erstmal im Verhältnis zu dieser Gesellschaft verbunden hat. So, das und das lässt sich so ein bisschen nachlesen, die Briefe nach 55 werden auch wieder häufiger und mehr und sind allenfalls nochmal dann interessant, um so ein bisschen Verlagsgeschichte zu sehen. Krakauer, der heute natürlich als Surkamp-Autor gelten kann, war dies längst nicht und es hat tatsächlich, was man Adorno auf jeden Fall zugutehalten kann, ist, dass er sich extrem darum bemüht hat, dass Krakauer bei Surkamp veröffentlicht wird. Die berühmte Essaysammlung, das Ornament der Masse, geht auf einen Titel von Adorno zurück. Adorno schlägt das in einem der Briefe Krakauer vor, sagt, hier komm, du solltest mal deine Aufsätze aus den 20er Jahren sammeln. Die haben heute noch einen Wert. Und ich würde vorschlagen, wir nennen die Ornament der Masse. Krakauer widmet daraufhin diesen Band Adorno. Und tatsächlich beginnt dann auch die Krakauer-Rezeption, die bis heute anhält, aber immer noch längst nicht so intensiv ist, wie sie sein könnte. Krakauer ist immer noch von denen, dass man sich die drei, die wir jetzt hauptsächlich ja erwähnt haben, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno und Siegfried Krakauer, immer noch der, glaube ich, am wenigsten gelesen wird. Er ist sicher nicht der brillanteste Theoretiker von den dreien, das lässt sich auf keinen Fall sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass die Erfahrungsdichte, die er in der Sprache herstellt, durchaus sich mit Walter Benjamin und auch Adorno messen kann. Adorno wird ja immer ein bisschen als schwer dargestellt. Ich finde ja tatsächlich, dass Adorno auch ein exzellenter Stilist ist, was sich hier in den Briefen auch zeigt.
Was erstaunlich zu sein scheint, wenn man sozusagen die persönlichen Urteile über Adorno vergleicht. Hannah Arendt hat ja mal sehr deutlich geschrieben an eine gemeinsame Freundin, die ein Treffen vorschlug, dieser Mann kommt mir nicht ins Haus. Also die Ressentiments gegen Adorno waren durchaus weit verbreitet und auch vielfach. Und dieser Briefwechsel scheint mir dann deshalb ein spannendes Dokument auch zu sein, weil es halt beide Briefpartner schaffen, jenseits aller Ressentiments, aller Streitereien, mehr als 50 Jahre diesen Briefwechsel voranzutreiben. Damit wird das ein lebensbestimmendes Dokument. Und eventuell ist es dann weniger überraschend, dass jemand, der einfach 50 Jahre mit jemand anderem befreundet ist, dann sagt, seinem eigenen Verleger vorschlägt, komm, hier kannst du mal was tun. Denn das heißt ja noch lange nicht, dass man mit allem einverstanden ist. Es ist eine Geste und auch eine ökonomisch nicht unwichtige Geste. Und in diesem Sinne hat Adorno sich ja auch für Benjamin eingesetzt. Und auch, wobei dieses Zitat von Krakauer natürlich auch zeigt, dass die Luftüberlegenheit eigentlich, solange Adorno klar war, dass bei ihm selber die intellektuelle Luftüberlegenheit liegt, er dann wieder andere auch fördern kann. Insofern ist das nicht weniger von der Gedankentiefe, aber vom Dokumentcharakter her ein durchaus sehr viel lesenswerteres Buch als du zunächst uns halt glauben machen wollen.
Nein, ich würde das, um das deutlich zu machen, ich habe das mit großem Gewinn gelesen und tatsächlich ist zum Beispiel Benjamins Tod, der in den Briefen nicht erwähnt wird, aber ein deutlicher Schatten, der sich da auch gesellt. Und ich finde tatsächlich das Aufregende, das ist eben, also anders als Löwenthal zum Beispiel, der sich mit Adorno, Horkheimer komplett überwirft, mit Krakauer aber auch nicht, tatsächlich bei allen Verwerfungen, die es gibt, und das lässt sich dann wirklich auch an der Zahl der Briefe und an der Art der Entschuldigung, nicht geschrieben zu haben, ablesen, tatsächlich werden dann alle Verletzungen, das führt bei allen Verletzungen es nicht dazu, wirklich diese Freundschaft abzubrechen, weil sie dann sich dann doch zu viel bedeuten. So, und das ist wirklich aufregend zu lesen. Und es gibt noch viele Aspekte, die ich jetzt alle gar nicht erwähnt habe, die in den Briefen drinstehen. Ich war so ein bisschen enttäuscht, weil tatsächlich sowohl der Krakauer-Löwenthal-Briefwechsel, der bei Zu Klampen erschienen ist, das ist sozusagen mehr ein Wechsel, der ist entschieden schmaler, schildert aber die dramatische Lage von Krakau in Marseille entschieden deutlicher. Da werden die Briefe eben sehr spärlich zu Anna Adorno und sind eben wirklich auch eher immer formalistisch. Und ein anderer wirklich sehr bedeutender Briefwechsel ist eben der zwischen Adorno und Benjamin. Und da wird wirklich inhaltlich auch noch viel stärker am Material gearbeitet. Also die beiden, Adorno und Krakau, kennen sich zu gut, um dann wirklich längere Debatten über Briefe zu führen. Das wird dann immer aufs Gespräch verschoben, von denen wir keine Dokumentation haben.